Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind dieses Mal ein bisschen später dran, wollen uns deswegen auch gar nicht lange mit Vorgeplänkel aufhalten. Der Blick auf den 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Heute mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Grüß dich, Christopher.
Grüß dich, Christoph.
Konstantin lässt sich für heute entschuldigen. Was nimmst du denn mit in die Woche von diesem 12. Spieltag?
Es ist ein ganz komischer Spieltag gewesen, weil es so unglaublich viele Unentschieden gegeben hatte und relativ knappe Spiele. Das einzige wirklich richtig klare war der Auswärtssieg von Leipzig in Freiburg. Vielleicht kann man daraus so ein bisschen so einen Trend auch ablesen, dass sich doch die breite große Masse aktuell so ein bisschen abplagt und dass die einzigen, die wirklich so wirklich gut marschieren, die ja an und Abführungsstrichen Neulinge aus Leipzig sind.
War ja vor dem Spieltag zwischen 3 Dortmund, ja, da war Dortmund 3, ja, 3 Dortmund und 7 Frankfurt, alle punktgleich, 21 Punkte, Leipzig und Bayern davor. Ja, Leipzig gewinnt wieder, 4-1 in Freiburg, weiterhin 3 Punkte vor den Bayern. Du hast die Bayern gesehen gegen Leverkusen am Samstagabend. Ich habe Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am Nachmittag länger verfolgt. Lass uns doch ein bisschen über die beiden Spiele sprechen, beziehungsweise gib uns doch deine Einschätzung zu Bayern gegen Leverkusen. Die Wiederauferstehung der Leipzig-Jäger. Ja, das ist ein Wahnsinn, wie RB Leipzig den Atem der Bayern im Nacken spürt.
So würde ich das jetzt vielleicht nicht formulieren, aber wir hatten ja letzte Woche schon eindeutig diskutiert, dass meine Tieftraurigkeit über das Spiel der Bayern ist, glaube ich, an keinem vorbeigegangen. Und es hat sich wenig überraschend natürlich aufgrund auch der englischen Woche in Kombination mit der Niederlage in Rostov sich natürlich nicht so viel verändert, weil natürlich auch gar keine Möglichkeiten da waren für Ancelotti jetzt groß Veränderungen vorzunehmen. Dann gab es noch ein paar verletzungsbedingte Anpassungen, die noch nötig waren. Kurzum, es war eigentlich spielerisch wenig Besserung zu erwarten und genau das gab es eigentlich gegen Leverkusen zu sehen. Ancelotti hat noch immer das Problem, dass sein Spiel zu Flanken orientiert ist. Gegen Dortmund war es natürlich extrem, weil der BVB es auch gut gemacht hat, die Bayern auf den Flügel rausgedrängt hat, aber selbst Leverkusen mit dem aggressiven Pressing hat es hinbekommen, die Münchner so geschickt anzulaufen, dass es oftmals nur möglich war, über die Zweierkette Martinez Hummels beziehungsweise mit dem zurückfallenden Alonso aus dem Mittelfeld dann Dreier mehr oder weniger Aufbaukette, ja, den Ball so U-förmig raus auf die Flügel zu spielen, wo dann eine Flanke in die Mitte geschlagen wird. Und das ist halt relativ ineffektiv, weil auch relativ wenig Anspielstationen zur Verfügung sind. Also Hummels oder Martinez und oder noch in Kombination natürlich mit Alonso haben ganz, ganz wenig Optionen aktuell, den Ball einfach auch mal im Zentrum vertikal zu spielen, sondern das Spiel der Bayern wird relativ einfach von den Gegnern auf die Außenbahn gedrängt. Und das führt dann zu vielen Flanken. Das kann sich dann auch mal auszahlen, wie jetzt auch gegen Leverkusen zu sehen war. Aber wer das 1-0 vor Augen hat, der wird auch mir, glaube ich, zustimmen, dass da schon sehr, sehr viel Glück dabei war. Und das ist dann in der Summe natürlich viel zu sehr abhängig dann auch von individuellen Fehlern der Gegnern. Die ist einfach dann durch eigenes Verschulden mehr oder weniger möglich, den Bayern zum Torerfolg zu kommen. Es ist aber jetzt nicht unbedingt Ausdruck einer dominanten Spielweise der Münchner.
Was sind denn, was die Daten anbelangt, was ist denn da für dich die auffälligste Statistik? Also meine Torschüsse waren ausgeglichen. Ich würde auch sagen, dass das Spiel einigermaßen ausgeglichen war. Ballbesitz ein bisschen besser für die Bayern, 56%, Passquote 82%. Das war sicherlich unter Guardiola höher, aber vielleicht auch nicht unbedingt gegen Leverkusen. Was ist für dich die interessanteste Statistik gewesen?
Dass wieder 20 Flanken geschlagen wurden. Das ist ein deutlich extrem hoher Wert. Und das vielleicht auch nur, weil ich jetzt den Flankenfokus natürlich schon angesprochen habe, nur 2% aller Hereingaben, die es aktuell gibt, führen zum eigenen Torerfolg. Und das ist halt viel zu wenig und auch viel, viel zu außenrechenbar. In Kombination dessen lässt sich auch ganz gut ablesen, dass die Anzahl der Schüsse mit 13 natürlich für ein Heimspiel schon relativ niedrig ist.
Würdest du dir den bestimmten Spielzug wünschen, der fehlt unter Ancelotti? Was Konkretes, oder ist es eher so, ja, diffus, dass dir halt diese planlosen Flanken nicht gefallen?
Ja, einerseits natürlich diese planlosen Flanken. Es ist halt die Besetzung des Zehnerraums ist ein ganz großes Problem. Das liegt vielleicht auch daran, weil es Ancelotti bisher noch nicht geschafft hat, Thomas Müller richtig einzubinden. Er muss zwar aufgrund von Verletzungen des Häufigeren auf den rechten Flügel ausweichen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt die klassische Stammposition von Müller ist, aber selbst unter Pep Guardiola war das ja auch in den letzten 3 Jahren häufiger der Fall. Und Guardiola hat es dann geschafft, obwohl er nominell Flügelspieler war, ihn besser einzubinden, indem er ihn einfach sehr, sehr stark hat einkippen lassen, in diesen Zehnerraum agieren durfte und da unterwegs war, so in diesem Maschinenraum Mittelfeld, dann auch manchmal nicht ganz klar war für die gegnerische Mannschaft, muss er jetzt übernommen werden von einem Mittelfeldspieler, muss er übernommen werden von einem Abwehrspieler und dann auch so durch seine Laufwege relativ viele Räume geschaffen hat. Das sehen wir aktuell gar nicht. Sondern Müller klebt dann halt eigentlich wirklich so ein bisschen auf der Außenbahn und ist da mehr oder weniger verloren. Das ist sicherlich ein Grund. Der zweite ist einfach, dass die Abstände einfach auch teilweise viel zu groß sind zwischen Abwehr, Mittelfeld und auch dieser Angriffsreihe. Ancelotti hat das versucht, gegen Leverkusen ein bisschen aufzulösen, indem sich Lewandowski des Häufigeren hat zurückfallen lassen. Wirkte auch ganz klar als Anweisung, weil das jetzt ziemlich auffällig war. Das ist das erste Mal jetzt eigentlich in dieser gesamten Saison war, dass sich Lewandowski dann auch relativ tief im Mittelfeld rumgetüngelt hat. Das war dann insofern erstmal gut, dass der Raum besetzt war. Hatte dann natürlich aber Nachteile, wie ich vorhin schon angesprochen habe. Die Passwege waren mehr oder weniger von den Leverkusen dann so zugestellt, dass die Münchner wieder auf die Außenbahn kamen. Dann kam irgendwie die Flanke und Lewandowski war eigentlich der Spieler, der im Mittelfeld gerade den Ball irgendwie vielleicht nochmal abgetropft hatte. Und sollte dann gleichzeitig mehr oder weniger seine Vorvorlage irgendwie in Form einer Flanke verwertet bekommen. Das geht natürlich nicht. Also das ist unrealistisch an der Stelle. Das sind natürlich dann so zwei Faktoren, die da so ein bisschen zusammentreffen. Plus, das ist jetzt vielleicht auch noch eine weitere Erkenntnis, das Spiel an sich ist natürlich nicht ganz so dominant wie in den Vorjahren. Das liegt einfach daran, dass die Münchner tiefer stehen, sich auch öfter zurückfallen lassen und es einfach aus dieser Position heraus auch nicht schaffen, wieder zu agieren. Das heißt, war es vorher so üblich, 75% Ballbesitz zu haben, plus minus, ist es jetzt eher so vielleicht 65% oder vielleicht auch nochmal 60%, was natürlich dazu führt, dass der Gegner längere Zeit den Ball hat und natürlich tendenziell auch dann eher Richtung Münchner Torspiel. Das heißt, die Münchner Ballgewinner sind auch im Regelfall tiefer, weil das Pressing auch nicht so hoch betrieben wird von Seiten der Münchner. Und dann ist der Weg zum gegnerischen Tor natürlich viel größer, als es vielleicht vorher bei Pep Guardiola der Fall war. Das heißt, es sind einfach auch ganz andere Mechanismen und Automatismen gefragt. Und da hat Ancelotti einfach noch keinen Weg gefunden, eine gewisse Kontrolle beziehungsweise vielleicht auch neue Formen der Dominanz zu etablieren.
Funktioniert dieses 4-3-3, wie sich Ancelotti vorstellt, überhaupt mit dem Personal, das jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen auch auf dem Platz war? Also wenn man das vergleicht mit Real Madrid, wo er es ja auch hat spielen lassen, da hast du dann im Mittelfeld Leute wie Modric oder Kroos, die halt ja diesen Zehnerraum, wie von dir gefordert, eigentlich besetzen. Und du hast natürlich auf Außen Spieler wie Bale und Ronaldo, die tatsächlich auch auf Außen dann sich am wohlsten fühlen, weil sie da halt ja viel Platz haben und weil sie über Tempo kommen. Und ja, jetzt, wenn wir uns die Dreierreihe vorne anschauen mit Müller, Lewandowski, Douglas Costa, klar, Lewandowski kann da vorne im Zentrum spielen, logisch, Douglas Costa auch auf dem Flügel, aber Müller, hast du schon gesagt, das ist auch kein klassischer Flügelstürmer. Und dann die Dreierreihe dahinter mit Xabi Alonso, mit Lahm und Thiago. Ja, Thiago wäre so einer, der sich, oder ja, Lahm ja eigentlich auch, der diesen Zehnerraum besetzen kann. Also scheitert es dann am Personal, am System oder einfach dann auch in der Ausführung?
Sicherlich irgendwo natürlich an der Ausführung, wobei natürlich auch das Personal da an manchen Stellen vielleicht auch nicht hundertprozentig glücklich gewählt ist. Thiago und Alonso finde ich in Kombination meistens immer nicht so hundertprozentig glücklich, weil beide Spieler doch relativ ähnlich ticken und es ganz häufig passiert, dass sie wie an der Perlenschnur gezogen oder wie so zwei Magneten, so Positiv- und Negativpol auf einmal so zusammengezogen werden und auf einer der gleichen Position stehen, weil sie die gleiche Idee haben. Und was natürlich einerseits für beide Spieler spricht, weil sie so ein gutes Auge haben, aber an der Stelle natürlich nachteilig ist, weil sie sich halt gegenseitig wortwörtlich auf den Füßen stehen. Und das ist definitiv ein Problem. Ancelotti kann sich aus bestimmten Gründen, was jetzt so Spielaufbau und vielleicht auch Spiellesen und Spielverständnis angeht, noch nicht hundertprozentig von Alonso trennen. Er schafft es aber an der Stelle, was ich vorhin schon ausgeführt habe, noch nicht so hundertprozentig auch die Schwächen von Alonso zu verstecken. Nämlich, dass er einfach nicht mehr so gut ist im Pressing und auch teilweise dieses 4-4-2 Zurückfallensystem von Ancelotti einfach nicht so hundertprozentig gut spielen kann. Und das Gleiche gilt eigentlich mehr oder weniger für Lahm. Und da nagt auch vielleicht so ein bisschen natürlich der Zahn der Zeit. Alonso ist jetzt am Freitag letzte Woche 35 geworden, Lahm ist 33. Wenn man so die Jahreshauptversammlung verfolgt hatte, bestätigen sich natürlich irgendwie die Gerüchte mehr oder weniger indirekt, dass es vielleicht sogar die letzte Saison von Philipp Lahm ist. Bei Alonso dürfte es auch nicht mehr ganz groß weitergehen. Und da fehlt dann vielleicht auch so ein Stück weit der Umbruch. Und in der Gesamtheit braucht es einfach, glaube ich, einen Verbindungsspieler. Vidal ist so einer. Die Spiele, in denen Vidal fit war und auch taktisch gut eingesetzt waren, waren eigentlich auch die besten Spiele. Ich erinnere das an das Heimspiel gegen Hertha BSC, was eigentlich relativ klar gewonnen wurde. Zwar nur mit 2-0, aber das war sicherlich die souveränste Leistung. Und da war Vidal als Verbindungsspieler einfach extrem wichtig. Und das ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt, den ich aktuell sehe. Mir hat das mit Sanchez gegen Rostov eigentlich auch sehr gut gefallen, weil er eigentlich ein relativ ähnlicher Typ ist wie Vidal, der einen sehr, sehr großen Aktionsradius hat, auch mal zur Seite rauskippt und dann den Flügel mit überlädt. Aber wie gesagt, aus bestimmten Gründen des Spielaufbaus hängt Ancelotti aktuell noch sehr, sehr stark an der Personale Alonso und Lahm. Das ist, glaube ich, jetzt so bis hin zur Winterpause sicherlich auch der spannende Punkt, ob das jetzt noch so weitergehen wird.
Javi Martinez könnte ja auch da im Zentrum im Mittelfeld spielen für Xavi Alonso, aber dann müsste irgendein Innenverteidiger wieder down to earth kommen, damit man den neben Hummels stellen kann.
Aber naja, und wer rettet dann auf der Linie?
Das ist auch wieder richtig. Magst du Leverkusen vielleicht auch noch ein Wort sagen? Was war gut, was war nicht so gut?
Also was war gut bei Leverkusen, waren die guten Umschaltmomente, die sie erzwungen haben, wenn sie mal welche hatten. Das war am Anfang des Spiels gelang ihnen das sehr gut, vielleicht in der ersten Viertelstunde. Das Tor war wunderbar herausgespielt, das ist eigentlich aus einer ähnlichen Situation entstanden. Sie zwingen Kimmich in so ein 50-50-Duell, erobern in dieser Stelle den Ball und dann konnten sie über Hanalulu und Brandt relativ gut nach vorne spielen oder extrem gut nach vorne spielen, waren eigentlich in einer 2-5, 2-6 Unterzahl-Situation und konnten dennoch den Raum, den sie an der Stelle hatten, sehr, sehr gut bespielen. Das kriegen sie extrem gut hin. Das läuft eigentlich auch diese ganze Saison über schon relativ gut. Also auch wenn man jetzt so an die Partien in jüngster Vergangenheit denkt, das Heimspiel gegen Leipzig haben wir vielleicht doch der ein oder andere gesehen. Da lief das eigentlich auch relativ gut. Wo sie tierische Probleme haben, ist nach wie vor in der Vermeidung der individuellen Fehler. Das erste Gegentor der Bayern habe ich ja schon angesprochen. Diese Flanke, die dann von der Viererkette nicht gut verteidigt wird. Ball kommt zurück. Dann hält Leno noch gut den ersten Schuss. Abpraller wird dann wiederum schlecht geklärt. Oder die Chance beim Abpraller wird auch nicht wahrgenommen, nochmal entscheidend zu stören. Und Thiago kommt zum Kopfballtor. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht das Allertypischste. Und der zweite Gegentreffer war erneut das Gegentor nach Standardsituation. Will nicht sagen, dass sie da Probleme haben. Aber auch gegen Leipzig gab es ja schon ein Gegentor nach einem Eckball. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Zumal, um jetzt mal so eine Statistik auszukramen, ist der erste Kopfballtreffer der Münchner war an dieser Stelle nach einem Eckball in der gesamten Saison. Und das zeigt eigentlich schon, wie schlecht Leverkusen verteidigt hatte, weil ja auch Hummels, ja derjenige, der getroffen hatte, nicht mal mehr hochspringen musste und mehr oder weniger am Mitte des Strafraums frei zum Kopfball kommt und unbedrängt einköpfen kann. Das sind eigentlich Szenen, die nur schwerlich vorstellbar sind bei einem ambitionierten Bundesligisten. Und so bleibt es eben dabei, dass sie die entscheidenden Spiele, dass sie da nicht genügend rausholen, weil sie einfach zu viele individuelle Fehler machen, hatten wir letzte Woche schon angesprochen, hat sich in dem Spiel eigentlich nochmal sehr gut bewahrheitet.
Und dann gibt es ja noch eine interessante Personalie, was die Führungsetage des FC Bayern München anbelangt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die beiden haben einen neuen Präsidenten. Heißt Uli Hoeneß, war auch schon, hat schon mal eine Funktion gehabt im Verein. Wer sich für die Person näher interessiert, ich glaube, in Kürze gibt es auf www.mirsanroth.de ein ausführliches Porträt. Ja, ganz interessante Vita. Also wer sich da mal ein bisschen einlesen will und den näher kennenlernen will, ich glaube, auf mirsanroth.de kriegt man da alle Informationen. Ich glaube, er stellt die Analysen jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen zurück und bringt Hintergrundgeschichten zu Uli Hoeneß, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Ja, wir haben auch schon angefangen, intern zumindest die Uli Hoeneß-Tabelle zu bauen, um sie jetzt mit der Nagelsmann-Tabelle zu matchen.
Also die Uli Hoeneß-Tabelle geht es da um Punkte oder geht es da um Transfers und wen man aus der Liga jetzt vielleicht, welchen jungen Spieler man aus der Liga zu den Bayern holen könnte? Oder geht es da tatsächlich um Siege?
Es ging wirklich erstmal um die Siege und muss ja auch konstatieren, dass der FC Bayern noch ungeschlagen ist in der zweiten Regentschaft von Uli Hoeneß.
Genau. Ich bin ja, habe es auf Twitter auch geschrieben, ich bin am Sonntagabend bin ich an der Allianz Arena vorbeigefahren. Dann ein Trip nach Berlin an dem Tag, also bin vom Flughafen dann zurück in die Heimat und an der Allianz Arena vorbei und habe mich echt gewundert, warum da kein großes, hell erleuchtetes U auf die Arena projiziert wurde. Ich weiß nicht, vielleicht könnte das noch nicht umsetzen, aber ich glaube, die arbeiten dran. Also immer dann, also rot die Arena und ein weißes U oder umgekehrt. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie sie es planen, aber es wird bald kommen, denke ich. Ich habe Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am Samstagnachmittag gesehen. Vielleicht ein paar Worte dazu. Ich muss mittlerweile echt sagen, dass ich schon glaube, dass das bei Eintracht Frankfurt ein bisschen nachhaltiger ist, als ich auch, ehrlich gesagt, vor der Saison gedacht habe und viele andere, glaube ich, gedacht haben. Diese Fünferkette, dieses Defensivsystem, Dreier-Fünferkette funktioniert ganz gut, jetzt auch mit Umstellung am Samstag, da war Mascarell, der eigentlich wichtig ist, im Mittelfeld gesperrt, Hasebe, der vorher so eine Art Libero gegeben hat, in der Dreierkette ist ins Mittelfeld gegangen, dann hat Hector hinten gespielt, auch das hat funktioniert. Vallejo gefällt mir da sehr, sehr gut in der Defensive, auch Chandler und Chipka sind für diese Flügelverteidigerpositionen, denke ich, schon auch gemacht, weil sie ja gerne nach vorne marschieren. Fabian gefällt mir weiterhin sehr, sehr gut im Mittelfeld, weil das auch immer einer ist, der 1-gegen-1 geht und was probiert ab der Mittellinie. Ja, die Frage ist halt dann, also erstens glaube ich, dass es jetzt nicht halten können, dass sie irgendwie auf da vorne unter den ersten 6 bleiben, aber es ist ja schon mal ein Schritt im Vergleich zur Relegation in der Vorsaison. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass sie halt relativ viele Spieler ausgeliehen haben und andere wie Husti, Hasebe jetzt auch nicht mal die allerjüngsten sind. Also was jetzt die nächsten Jahre betrifft, bin ich da vielleicht auch nicht mehr ganz so optimistisch, aber in dieser Saison sieht es ganz gut aus und es ist auch nicht nur verteidigen, sondern sie haben auch einen Plan, wie sie nach vorne spielen. Und da muss man, glaube ich, auch Niko Kovac mal ein bisschen gratulieren dafür, dass er so spielen lässt. Es war wieder dann, wenn Borussia Dortmund den Ball hatte, schon sehr kompakt defensiv, sehr engmaschig das Ganze, aber dann auch nach Balleroberung mit einem klaren Plan nach vorne zu spielen. Und bei Borussia Dortmund, ja, ich weiß nicht, ob man da unbedingt sagen muss, dass sich da Tuchel vergriffen hat, zum Beispiel mit Ramos und Schürrle, das hat auch nicht funktioniert über außen. Götze war, finde ich, auch nicht besonders auffällig. Ich habe auch so einen Eindruck, dass er manchmal dann draußen etwas resigniert, also so macht es zumindest den Anschein, wenn es nicht so läuft, wie er sich's vorstellt. Das war zum Beispiel gegen Leipzig auch bei der Niederlage zu beobachten, als seine Mannschaft irgendwie keine Idee gehabt hat, wie man Leipzig knackt, und das war dieses Mal auch so. Und ja, dann kommt halt irgendwie alles zusammen. Weidenfeller fängt 4 gegen Warschau, fängt jetzt gegen Frankfurt 2. Ich finde nicht, dass er irgendwelchen Fehler gemacht hat, aber er ist halt auch kein Torwart mehr, wahrscheinlich in Klammern, der halt auch mal ja einen Ball hält, den man nicht unbedingt halten muss. Wobei beim zweiten Tor von Seferovic kann man vielleicht auch sagen, dass man den halten muss. Ja, das ist meine Einschätzung zu dieser Partie. Hast du da was hinzuzufügen oder siehst du was anders?
Naja, man merkt halt auch schon, dass teilweise manche Spieler auch nicht so die absolute Spielpraxis haben. Mag auch daran liegen, dass ich will jetzt nicht auf die vielen Wechsel schimpfen, weil es ist, glaube ich, nötig und auch aufgrund vieler Verletzungen einfach auch zwangsläufig gewesen. Manche Positionierungen oder manche Spieler sind vielleicht auch nicht in der Verfassung, in der sie sein müssen. Rode ist da sicherlich ein Beispiel, der mit einem, glaube ich, relativ krassen Fehler das 2-1 mit eingeleitet hatte, als er den Ball nicht vertikal gespielt hatte auf Castro, sondern einfach quer zu Ginter, der dann in eine Pressingfalle gelaufen ist. Ist auf Twitter, glaube ich, auch schon mehrfach rumgegangen in verschiedenen Szenen. Und das zeigt einfach, dass es da halt an manchen Stellen halt ein bisschen hakt. Ich will nicht, vielleicht noch nicht in die Kerbe schlagen, dass Tuchel seine Spieler an der Stelle überfordert. Aber es ist natürlich auch schon auffällig, dass die Mannschaft aktuell ein Heimgesicht hat, wo sie relativ dominant auftreten können oder wie sie auch gegen Bayern das dann geschickt runterverteidigen können und vielleicht noch ein Auswärtsgesicht haben, wo sie vielleicht aus verschiedenen Gründen das nicht so hinbekommen. Vielleicht auch, drückt auch der Eindruck natürlich ein Stück weit und es liegt auch natürlich irgendwie in gewisser Weise daran, dass die Mannschaft nicht so einen ganz großen Plan hat, wenn sie selbst viel Ballbesitz bekommt. Bei Weidenfeller stimme ich dir natürlich zu. Ist blöd gelaufen mit der Böki-Verletzung, ist jetzt auch ein relativ großer Schlag ins Kontor, weil er einfach jetzt auch gut 2 Monate ausfällt, also den kompletten, das die komplette Hinrunde jetzt noch und den Januar, wo es ja auch schon relativ früh wieder losgeht dieses Jahr. Und dann tut es natürlich einfach weh, weil der Schuss von Husti, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass er haltbar ist, aber er springt zur Seite weg.
Also ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, warum er springt. Also wenn er stehen bleibt und die Arme hochnimmt, dann ist er drin. Also ich bin kein Torwart, also bin da jetzt auch nicht der absolute Spezialist, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, also jetzt mal echt, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich an, aber ich würde behaupten, Neuer fängt den. Das hat halt auch was mit Positionsspiel zu tun und genauso beim zweiten, der sieht halt saublöd aus, weil er halt flach ist und mit dem Innenriss nicht besonders platziert, auch nicht besonders fest und klar bewegt er sich halt einen Schritt rüber, aber er kommt halt dann auch irgendwie nicht richtig weg und springt nicht richtig weg.
Ja, ist halt auch ein bisschen die mangelnde Spielpraxis natürlich, die dann auch vielleicht durchschlägt, aber finde, ja, beim zweiten sieht er natürlich unglücklich aus, hat natürlich viele Leute vor sich. Finde das erste eigentlich noch krasser, weil Husti mit rechts schießt und wenn Weidenfeller einfach stehen bleibt, dann fängt er ihn einfach. Dadurch, dass er sich selbst bewegt, öffnet er natürlich viel Torfläche. Und Husti bringt das Ding ja einfach in An- und Abführungsstrichen nur aufs Tor. Aber Dortmund hat natürlich eigentlich auch die Qualität, gerade in der Offensive, das dann einfach auch zu drehen. Das haben sie die Saison ja schon öfter gezeigt. Das hat das Spiel gegen Warschau auch gezeigt, dass sie selbst mit 4 Gegentoren das Spiel noch gewinnen können. Und da würde ich jetzt eher so das Hauptproblem verorten, wobei das natürlich ja sich vielleicht auch ein bisschen durchschlagen kann, dass sie in den nächsten Partien vielleicht den einen oder anderen Treffer mehr bekommen, den vielleicht auch Böki gehalten hätte. Ist jetzt so ein Punkt, den man sicherlich in den nächsten Wochen nochmal beobachten muss.
Aber gerade diese hinten raus, dieses Finish, das mag ja schön und gut sein, aber ich verstehe auch nicht ganz, warum es dann in den letzten 15 Minuten oder nach dem 1-2 dann, das fiel ja in der 79. durch Seferovic, dass es dann auf einmal wieder funktioniert, dass dann die Angriffe kommen, dann gab es ja noch den Lattenschuss von Dembélé. Es gab auch 2 Elfmeterszenen, wo ich finde, also als Abraham da gegen Reus hält, da hätte sich Frankfurt schon nicht beschweren können, wenn es den Elfmeter gibt. Also klar sind es die Aktionen, aber es sind halt hinten raus, aber es sind halt einfach nicht die klaren Aktionen. Es ist auch nicht die Dominanz über die komplette Spielzeit.
Vielleicht lag es einfach nur an den Fluch und das ist eine ganz schöne Statistik, die ich gelesen habe. Die letzten 6 Mannschaften, die gegen Bayern gewonnen haben in der Bundesliga, haben die nachfolgende Partie die 5 von den 6 haben die nachfolgende Partie verloren und eine Mannschaft hat unentschieden gespielt. Vielleicht ist es dann so ein bisschen der Bayern-Fluch, dass sie einerseits überperformt haben und das dann im nächsten Spieltag, dass sich wieder ins Gegenteil umschlägt.
Das ist es wahrscheinlich. Also können wir jetzt alles andere vorher können wir streichen. Das ist der Bayern-Fluch. Aber ich glaube, dass es bei Dortmund auch so ist, dass dieses 1-0 gegen die Bayern vielleicht tatsächlich auch darüber hinweggetäuscht hat, dass sie jetzt auch wieder dran waren, ja, dass es halt einen Umbruch gegeben hat im Sommer. Also wenn du Rode zum Beispiel ansprichst, ich habe die Diskussion auf Twitter auch verfolgt, wenn halt Gündogan da hinten steht zum Beispiel oder Weigl, dann kommt der Pass vielleicht wirklich, ja, weil sie mehr Qualität haben und oder Hummels, der den Ball da hinten hat, dann kommt der Pass halt vertikal, weil diese Spieler mehr Qualität haben und weil halt Rode auch die Spielpraxis aktuell nicht hat. Es war noch eine Situation, lese ich gerade. Also Elfmeter hätte es schon eingeben können für Dortmund. Sokratis dagegen Vallejo, das finde ich war auch wieder so eine interessante Situation, wo der Ball dann zwar weg ist, aber Vallejo trifft ihn halt gleich in der Anfangsphase. Da beschwert sich dann normalerweise keiner, dass es keinen Elfmeter gibt, aber das hatten wir hier auch im Podcast schon ein paar Mal. Eigentlich ist es halt trotzdem ein Foul. Und ja, die Schmelzer-Situation noch? Deine Einschätzung? Also ich finde, das kann man schon so regeln, wie das Wolfgang Stark gemacht hat. Hat das eigentlich finde ich die Situation gut erkannt, dass es halt, ja, ich meine, war eine emotionale Reaktion von Schmelzer. Es waren zwei, drei so 50-50-Entscheidungen im 16-Meter-Raum dabei. Und ich finde halt auch nicht, dass, also meiner Meinung nach macht genau in dem Moment, wo Schmelzer auf ihn zuläuft, Stark auch eine Bewegung zu ihm hin, weil er sich irgendwie umdreht. Und dann ist es schon sehr unglücklich. Klar, kannst du da auch rot geben, aber es ist, finde ich, keine muss-rote Karte.
Also, ja, sieht natürlich in der Zeitlupe natürlich immer ein bisschen krasser aus, als vielleicht der Schiedsrichter das dann auch im Realen wahrnimmt. Glaube überdies, dass Wolfgang Stark auch in An- und Abführungsstrichen Profi genug ist, dass er dann auch diese Spielsituation erkennt und natürlich auch weiß, dass es vorher irgendwie so zwei, drei, vielleicht 50-50-Szenen gab, dass dadurch natürlich die Emotionen erhitzt sind und der dann halt auch in diesen Szenen dann vielleicht auch mal das nötige Augenmaß walten lässt. Wobei natürlich es halt schon wirklich auch ein ganz, ganz schmaler Grat war und auch die rote Karte sicherlich irgendwo gerechtfertigt gewesen wäre aufgrund der Heftigkeit des Schubsers. Das ist natürlich auch mal so eine gewisse Signalwirkung. Oder das ist zumindest auch mal ein Argument, was vorgetragen wird. Das ist ja auch diese Signalwirkung, die dann nach unten hin zu diesen kleineren Ligen, Bezirksliga, Landesliga etc. dann durchgetragen wird und wo da vielleicht nicht so viele Kameras sind und wo der Ton dann halt nochmal ein Vielfaches rauer ist als vielleicht in einem mittlerweile Profigeschäft Bundesliga. Und da ist natürlich dann schon die Frage, ist das jetzt so ein ganz kluges Zeichen gewesen, so innerhalb der Schiedsrichtergemeinde? Diese Argumente kann ich an der Stelle natürlich nachvollziehen, finde es aber andererseits natürlich auch ganz smart, dass da Wolfgang Stark dann nochmal vielleicht Gnade vor Recht hat walten lassen.
Wir wollen ja nicht nur über die Bayern und über Dortmund sprechen hier, sondern auch über die anderen Mannschaften. Wir haben halt diese Partien am intensivsten verfolgt am Wochenende und äußern uns natürlich am liebsten einfach zu den Spielen, die wir auch wirklich gesehen haben. Aber wir machen jetzt Folgendes, Christopher. Wir gehen mal durch die Tabelle und haben wirklich eine kurze Einschätzung zu jeder Mannschaft. Ich sage, wenn mir was einfällt, auch was dazu, aber du darfst dann mal das Zepter übernehmen. Wirst du oben anfangen? Bei den Bayern.
Wir können ja vielleicht nach unten anfangen.
Ah nee, Leipzig ist der Erste, fällt mir gerade auf. Stimmt, 3 Punkte vor den Bayern. Ja, von mir aus, dann fangen wir hinten unten an. HSV auf 18.
Ja, Katastrophe. klappt viel nicht. Die letzten zwei Spiele haben vielleicht dahingehend so ein bisschen die Hoffnung genährt, dass Gisdol jetzt auch so ein Konzept gefunden hat, Spieler besser einzubinden. Nikolai Müller und Gregoritsch fallen da auf. Bin aber immer noch skeptisch, ob das jetzt wirklich so nachhaltig ist.
Einzige Mannschaft, die noch nicht gewonnen hat in dieser Saison. Ingolstadt auf 17.
Ja, mit der Walburgisnacht am vergangenen Wochenende natürlich erstmal im Aufwind. Waren jetzt auch gegen Wolfsburg eigentlich die bessere Mannschaft. In der Gesamtheit natürlich unter Kautschinski. Ja, häufig bemüht. An der Stelle ist es vielleicht wirklich eine Mannschaft, wo es auffällt, wie essentiell der Trainer ist.
Ich finde bei Ingolstadt ganz interessant, dass sie, ja genau, also klar, also Trainer ist, denke ich, da auch der Hauptpunkt. Als Kautschinski angefangen hat, hat er dann was so ein bisschen weiter verfolgt, was Hasenhüttl in der Vorsaison gemacht hat, dann der radikale Schnitt und wirklich ein absolutes Defensivsystem, defensive Spielweise. Und ja, das hat dann auch nicht so wirklich funktioniert und da waren sie halt dann auch schon hinten drin und ich glaube aber trotzdem, ja, also ich denke, dass sie vielleicht auch in der Vorsaison ein bisschen über den Möglichkeiten gespielt haben und eben halt einen Trainer mit einem sehr klaren Plan gehabt haben und einen erfolgreichen Plan. Also insofern sind ja dran an den Plätzen davor, das ist ja noch nichts wirklich verloren. Ingolstadt am Wochenende mit einem 1-1 gegen Wolfsburg, HSV-Ergebnis wollen wir auch nicht unterschlagen. 2-2 gegen Werder Bremen und die sind auf 16, Christopher.
Da ist natürlich wie eigentlich schon die letzten Jahre das Problem, dass die Balance zwischen Defensive und Offensive einfach nicht stimmt. Haben wir an der Stelle, glaube ich, auch schon häufiger diskutiert, auch zu dritt mit Konstantin zusammen. Ich bin immer noch skeptisch, was Mannschaften angeht, die extrem viele Gegentore kassieren, weil es einfach im Umkehrschluss bedeutet, dass ich natürlich noch viel mehr Treffer erzielen muss, um selbst zu punkten. Aktuell schafft es Werder noch, aber 31 Gegentore nach mehr oder weniger einem Drittel der Saison laufen halt wirklich so darauf hinaus, dass die Mannschaft am Ende vielleicht mit 80, 90 Gegentoren einläuft. Und das ist natürlich dann eigentlich nicht mehr bundesligareif.
Das war die letzten Jahre aber auch schon immer das Problem. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass sie da auf der Trainerposition ja jetzt so eine zweite Weile in Folge so ein bisschen ins Klo gegriffen haben, weil bei Skripnik hieß es ja am Anfang auch, oh, toll, super, wie der mit der Mannschaft arbeitet und die Mannschaft hört auf ihn und ganz nah dran. Und dann lief es halt irgendwann absolut überhaupt nicht mehr. Bei Nuri war der Start ja auch ganz gut und ja, mittlerweile wieder auf dem Boden der Tatsachen. 15, Darmstadt. Am Wochenende mit einem 1:3 bei Schalke 04.
Ja, da könnte man fast so ein bisschen das Ingolstadt-Argument hier nochmal hervorbringen. Es ist natürlich so, dass die Qualität der Mannschaft nicht unbedingt gestiegen ist jetzt im zweiten Kalenderjahr in der Bundesliga im Vergleich zum ersten. Und dass vielleicht natürlich auch auf der Trainerposition jetzt jemand ist, der jetzt auch vielleicht nicht für diese berühmt-berüchtigten 3 bis 6 Extrapunkte pro Saison einfach da ist. Und sie leben aktuell einfach davon, dass es noch 3 Mannschaften gibt, die schlechter sind. Wobei ich jetzt in den letzten Spielen schon das Gefühl habe, dass der Trend schon noch deutlich weiter nach unten geht und dass Mannschaften wie Ingolstadt, Hamburg und Bremen natürlich ein Stück weit noch mehr Qualität haben. Und für Darmstadt wird es extrem schwierig, sollten sie es halt vielleicht auch nicht schaffen, an der einen oder anderen Position dann im Winter nochmal nachzubessern.
Wir haben auch so ein bisschen ja dieses Alleinstellungsmerkmal aus der Vorsaison, finde ich, einfach verloren. Also komplett back to the roots, old school, dieses Dreckige fehlt in dieser Saison, finde ich, so ein bisschen. Das hat sich vielleicht auch schon in der Vorsaison dann hinten raus etwas abgenutzt und dann ja, ist bei der Qualität im Kader dann auch die Frage, ja, was ist dann der nächste Schritt? Kann man den nächsten Schritt überhaupt gehen? Und mit Sandro Wagner natürlich einen überragenden Schirmer verloren, darf ich nicht vergessen. Wolfsburg davor am Wochenende, wie schon angesprochen, 1:1 beim FC Ingolstadt, VfL Wolfsburg auf 14. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, der HSV hat nicht gewonnen und Werder hängt da drin, zwei große Namen dahinter, aber also für mich ist Wolfsburg einfach das große Rätsel, ehrlich gesagt.
Für mich auch. Hecking hat es nicht geschafft, nach dem Abgang von De Bruyne die Mannschaft umzustellen, ihm vielleicht auch ein neues Gesicht zu geben. Ist daran auch jetzt schlussendlich gescheitert. Musste schon im Laufe der Saison jetzt gehen. Ist jetzt ersetzt worden durch Ismael, durch einen Trainer, wo ich jetzt auch persönlich sagen muss, wo mir auch so ein bisschen der rote Faden fehlt, in dem Sinne, weil ich nicht genau weiß, in welche Richtung er die Mannschaft bewegen will. Und irgendwie wirkt das so für mich so ein bisschen einfach nur so in An- und Abführungsstrichen, einfach, wir spielen das jetzt mal weiter so. Und das ist natürlich ganz, ganz dünnes Eis. Hinzu kommt, dass natürlich irgendwie dieses Riesengefälle in der Mannschaft vorhanden ist mit eigentlich Spielern, die viel mehr Potenzial haben. Vielleicht wie ein Draxler, wie ein Arnold, wie ein Didavi. Zeitgleich aber auch Spieler da sind, die einfach nicht mehr an ihrer Leistungen, die sie schon mal gezeigt haben, anknüpfen können. Rodriguez, Benaglio vielleicht hier zu nennen. Gomez sicherlich auch ein bisschen unter den Erwartungen performt. Wirklich ein ganz großes Rätsel, sehe ich dann im Endeffekt auch so ein bisschen wie du.
Witzigerweise habe ich vor kurzem nochmal dieses Spiel gegen die Bayern damals aus der Saison 15-16 gesehen. Lewandowski 5 Tore in der zweiten Halbzeit nach Einwechslung in 8:59. Aber da war De Bruyne auch schon weg und ich fand aber trotzdem, also die erste Halbzeit war damals von Wolfsburg eigentlich wirklich gut. Das war, und vom Personal her war das dann halt auch nicht so anders als jetzt. Klar, war die Philosophie immer, das war dann das 4-1 vorher in der Saison, als Wolfsburg Vizemeister geworden ist, 4-1 gegen die Bayern, als sie da diese 4 Kontertore geschossen haben, klar, schnell über De Bruyne, Perisic war auch noch mit dabei. Bas Dost hat meistens halt mit einem Kontakt sein Tor gemacht im 16-Meter-Raum. Zu Beginn der Saison 15-16 saß, also ist jetzt wie gesagt nur der Eindruck nochmal von dieser einen Halbzeit eigentlich gegen die Bayern, dann gar nicht so schlecht aus, aber irgendwie Ja, ab da ging es eigentlich nach unten, oder ab da wurde es dann richtig bitter für Wolfsburg. Auf 13 steht Borussia Mönchengladbach am Wochenende ein 1:1 gegen die TSG Hoffenheim.
Ist auch so ein kleines Fragezeichen, aber mehr in der Richtung, dass sie eigentlich die Qualität haben, die Qualität auch zeigen, es aber aus bestimmten Gründen nicht schaffen, ein Spiel über 90 Minuten komplett durchzuziehen. Das hört sich jetzt natürlich irgendwo profan an, aber sie schaffen es phasenweise extrem guten Fußball zu spielen. Wenn man das Derby auch nochmal vor Augen hat, die eigentlich so dominant gespielt, hätte 3, 4, vielleicht sogar 5-0 schon stehen können, so bis zur 75. Minute und dann kam es halt einfach zu diesem kompletten Bruch, weil sie es halt auch durch individuelle Fehler sich halt immer auch schwer machen. Das war auch dann in der Champions League dann phasenweise so. Die beiden Heimspiele gegen City und gegen Celtic Glasgow hätten vielleicht gewonnen werden können. Dann wäre es jetzt von der, wie Karl-Heinz Rummenigge jetzt so schön sagen würde, von der Gesamtkonstellation in der Gruppe eine ganz andere. Und das zieht sich auch irgendwie in der Bundesliga so durch, weil sie es halt auch mittlerweile schon unter Schubert seit längerem nicht schaffen, dieses 3-5-2-System, was er präferiert, auswärts so hinzustellen, dass es die nötige Stabilität bringt.
Ich habe auch so den Eindruck, dass sie in jedem Spiel irgendwie eine andere Möglichkeit finden, sich selber ins Knie zu schießen. Mal ist die Chancenverwertung, mal sind es halt wirklich krasse individuelle Fehler. Mal ist hinten, von hinten bis vorne der Wurm drin. Also ich finde da jetzt nicht den das eine Problem bei Borussia Mönchengladbach, aber es muss ein Problem sein, denn sie sind halt nur 13. Auf 12 der FC Augsburg am Wochenende ein glorreiches 0:0 beim 1. FC Köln.
Das war ein Topspiel.
Zwei Mannschaften haben weniger Tore als Augsburg. Der HSV und Ingolstadt, die stehen auf 18 und 17, aber der HSV schon, der FCA schon mit 5 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Ja, hier ist natürlich das Problem, dass sie einfach zu viele Verletzte haben. Dirk Schuster hat eigentlich kaum Gestaltungsmöglichkeiten, seine taktischen Ideen durchzudrücken. Ich glaube, das Ziel wird jetzt einfach sein, sich mit, ja, vielleicht Ach und Krach irgendwie so an die 20-Punkte-Marke, 17-Punkte-Marke ranzurobben. Dass es dann einfach in der Rückrunde dann in ruhige Fahrwasser gerät. Ich will nicht sagen, dass das jetzt halt irgendwie so ein graues Mausdasein aktuell ist in Augsburg, aber positiv formuliert haben sie halt schon ihre 13 Punkte. Negativ formuliert ist es jetzt so, dass Augsburg jetzt auch nicht so extrem viel auszeichnet. Glaube aber, das liegt dann wirklich den Verletzungen und dass dann Dirk Schuster jetzt da noch nicht so variabel reagieren kann, wie er sich es halt vielleicht vorstellen würde.
Auf 11 der SC Freiburg ein 1:4 gegen RB Leipzig am 12. Spieltag. 5 Siege, 7 Niederlagen, kein Unentschieden. Ist damit alles gesagt?
Ja, also für den einzig richtigen Aufsteiger in der Bundesliga dieses Jahr.
Ja, muss auch sagen, genau. Ich meine, es ist der zweitbeste Aufsteiger in der SC Freiburg. Ja, also das muss man ihn lassen.
Ja, und vielleicht auch der einzig richtige angesichts der finanziellen Möglichkeiten. Und wenn man sie jetzt so ein bisschen vergleicht mit den Mannschaften, die jetzt zuletzt aufgestiegen sind, sind Ingolstadt, Darmstadt, dann stehen sie aktuell schon deutlich drüber. Sie haben natürlich extrem davon profitiert, dass sie am Anfang des Jahres relativ viele Spiele vielleicht auch einfach gewonnen haben. Werden sich natürlich jetzt aber auch ein bisschen mittelfristig nach unten orientieren müssen. Mal schauen, wie Streich das jetzt halt hinbekommt. Jetzt Philipp fällt da, glaube ich, länger noch aus, der ein relativer Schlüsselspieler war. Auch relativ schwer einzuschätzen, einfach weil sie es halt so zwei Gesichter haben. Jetzt haben sie natürlich, glaube ich, 4 der 5 Siege waren zu Hause. Die letzten 2 Spiele zu Hause waren aber gegen Leipzig und Wolfsburg klar verloren. Mal schauen, ob sie es jetzt wieder drehen können in den nächsten Heimpartien, dass sie zumindest da konstant punkten und dass vielleicht auch Streich irgendwie auswärts so eine Taktik hinzimmern kann, dass da einfach vielleicht auch mal so ein dreckiges 0:0 drin ist.
Auf 10 Bayer Leverkusen, am Wochenende, wie besprochen, 1:2 bei Bayern München verloren. Hast du ja schon was gesagt, ergänzend vielleicht noch?
Ja, in Gänze ist es vielleicht für mich ja mit einer der größten Enttäuschungen aktuell. weil die Transfers vor der Saison den Kader in der Breite massiv aufgewertet haben, vielleicht sogar in der Spitze mit Volland. Und sie es irgendwie nicht schaffen, da irgendwas Großartiges rauszuholen. Und jetzt ja doch schon ein gutes Stück hinter den Champions League Plätzen sind.
Auf 9 der FSV Mainz 05 am 12. Spieltag eine 1:2 Niederlage bei Hertha BSC.
5 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen, 22 Tore geschossen, 22 kassiert.
Tabellen-9.
Das ist jetzt wirklich echt graues Mittel. Das ist halt wirklich echt so echtes Mittelfeld.
Ja.
Finde es bei Mainz ganz spannend, dass sie zum Anfang relativ gut reingekommen sind in die Saison und dass dann die Partie gegen Anderlecht, die sie 1:6 oder 2:6 verloren haben, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf,
1:6,
dass das echt so ein richtiger Bruch war und ich mir das jetzt noch nicht so hundertprozentig erklären kann, ob das jetzt einfach daran liegt, weil die Kräfte so extrem ausgegangen sind. Aber jetzt ist das nächste Spiel auch gegen Bayern München dann zu Hause. Mir fehlt da jetzt so der Punkt, wie da die Wende geschafft werden soll. Und das bin ich gespannt, wie Martin Schmidt das dann hinbekommt.
Okay, also gegen Anderlecht sind meiner Meinung nach outmainzt worden. Also und da hat Anderlecht halt mit diesem schnellen Umschaltspiel die Tore gemacht. Seitdem, gut, ein Sieg gegen Freiburg aus der Europa League ausgeschieden. Vielleicht ist das natürlich dann auch ein Faktor im DFB-Pokal. Ist man ja auch nicht mehr, hat in der zweiten Runde verloren gegen Fürth. Also man kann sich jetzt voll auf die Bundesliga konzentrieren und voll darauf konzentrieren, im Mittelfeld zu bleiben, im grauen Mittelfeld. Denn also ich finde ja, Tabellenneunter ist für Mainz dann auch nicht so schlecht, wenn Mannschaften wie Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, Bremen, HSV dahinter sind.
Absolut.
Auf 8 Schalke 04 am Wochenende wieder mal ein Sieg. 3:1 gegen Darmstadt und sie arbeiten sich nach vorne, sind jetzt schon 5 Punkte dran an den Europa League Plätzen. Wir haben am Anfang ja schon mal gesagt, nach diesen 5 Niederlagen, das werden sie irgendwie ausbügeln. Die schleppen sie natürlich jetzt die ganze Saison mit, aber ja, seit diesen 5 Niederlagen halt 5 Siege, 2 Unentschieden. Ich habe kürzlich irgendwas auf Twitter dann nach dem Wochenende gelesen. Ja, erstaunlich ruhig, oder es ist man gar nicht so gewohnt, dass es auf Schalke so ruhig ist. Das glaube ich so. Es ist keine spielerische Analyse, aber oder keine Analyse der spielerischen Stärke, aber das ist schon momentan ein absoluter Faktor bei Schalke 04, finde ich, dass man halt einfach mal die Jungs arbeiten lässt und wird ja auch aktuell belohnt.
Ja, Mainz hat es geschafft, die Defensive zu stabilisieren, auch eine Möglichkeit gefunden, offensiv Tore zu schießen, vielleicht sind da auch so ein bisschen die Verletzung von Hüntela und die Santo so ein bisschen in den Schoß gefallen. Mit Choupo-Moting läuft es jetzt vorne deutlich besser, weil er einfach ein Spieler ist, der auch mal nach außen abkippt und durch seine Schnelligkeit auch Räume öffnet, die dann wiederum Chancen kreiert, dann auch Meier zum Beispiel besser ins Spiel zu integrieren. Mit Schöpf und Goretzka haben sie dann noch zudem zwei Spieler, die auch sehr, sehr interessant sind, die auch über einen großen Aktionsradius verfügen. Und so robben sie sich langsam heran. Und wenn man bedenkt, wie sehr schon darauf eingeprügelt wurde nach den ersten 5 Spielen, und wenn man jetzt sieht, wen sie jetzt schon alles überholt haben, dann ist das doch schon eine beachtliche Leistung.
Auf 7 Borussia Dortmund, 21 Punkte. Am Wochenende, wie besprochen, 1:2 bei Eintracht Frankfurt. Müssen noch was ergänzen?
Nö, eigentlich nicht. Also es ist natürlich in gewisser Weise ein Umbruchssystem. Ich hatte vor der Saison eigentlich damit gerechnet, dass sie doch in das Titelrennen mit einsteigen können. Sie schaffen es aber aktuell nicht, die nötige Konstanz dafür aufzubringen. Gründe hatten wir natürlich, glaube ich, in dem Podcast hier schon an der einen oder anderen Stelle besprochen. Bin jetzt mal gespannt, wie sich jetzt zur Winterpause weiterentwickelt. Da sind ja noch ein paar namhafte Gegner, die auch der BVB jetzt noch vor der Brust hat.
Auf 6 die TSG Hoffenheim als einzige Mannschaft neben RB Leipzig noch ungeschlagen, aber halt auch mit 5 Siegen, also so viele wie zum Beispiel der SC Freiburg auf 11 am Wochenende, zum 1:1 für Hoffenheim gegeben bei Borussia Mönchengladbach.
Ja, Nagelsmann hat das eigentlich ganz gut im Griff, hat die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt. Sie sind eine Mannschaft, die extrem viele Chancen herausspielt, was sehr, sehr positiv ist. Sie sind eigentlich, wenn sie eine bessere Chancenverwertung hätten, wären sie vielleicht sogar mit einer der Titelanwärter. Das ist jetzt vielleicht noch so einer der Punkte, an denen es ein bisschen hakt, aber sie schaffen es halt dann auch, wenn es jetzt nicht so hundertprozentig läuft, jetzt wie am Wochenende gegen Gladbach, dann einfach da auch noch so einen Punkt einfach mitzunehmen. Und das ist halt natürlich enorm wichtig, wenn man halt irgendwie in diesem Fahrwasser Europa League irgendwie münden will.
Hast du die Nagelsmann-Tabelle im Kopf?
Ich weiß gar nicht mehr, ob sie jetzt wieder vor Dortmund sind oder hinter Dortmund, aber das ist natürlich schon beeindruckende Werte, wenn man halt einfach auch berücksichtigt, wie jung dieser Julian Nagelsmann eigentlich ist und weil er doch irgendwie immer diese Monstranz-Erfahrung vorgehalten wird und dann kommt dann in anderen Abführungsstrichen so ein Jungspund, der halt noch keine 30 Länze alt ist, dann ist es halt irgendwie schon doch irgendwie beeindruckend.
Auf dem 5. Platz, der ist der FC Köln, auch das ist beeindruckend. 22 Punkte mit den Bayern, die wenigsten Gegentore mit 8 und am Wochenende ein Kölner Ergebnis, ein 0-0 gegen Augsburg.
Ja, Stöger entwickelt die Mannschaft kontinuierlich weiter. Auch das trifft hier zu, wie ich es jetzt eigentlich auch schon bei der TSG gesagt habe. Einziger Kritikpunkt, den man vielleicht wirklich noch so ein bisschen sehen möchte oder könnte, ist die Abhängigkeit von Modest, der, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, 10 oder 11 Tore schon hat.
12 waren es vorm Spieltag, damit sind es weiter 12, genau. Aubameyang steht bei 13, Modest bei 12 davor.
Ja, heißt im Endeffekt, dass nur 6 andere Spieler irgendwie noch Treffer erzielt haben, davon glaube ich irgendwie 2 oder 3 schon Risse. Das ist natürlich eine extreme Abhängigkeit von einem Spieler. Das war eigentlich auch schon letztes Jahr so. Und da hatte Modest ja dann auch so eine Phase, in der 5, 6, 7 Spieler nicht getroffen hat. Sollte es mal wieder zu so einer Phase kommen, dann ist die Kölner Mannschaft natürlich irgendwie vor ein Problem gestellt und da warte ich eigentlich noch so ein bisschen darauf, dass Stöger hier auch mal Antworten hat, wenn sein Topstürmer nicht trifft, dass dann andere Spieler die diese Rolle übernehmen, aber das ist natürlich jetzt schon als Tabellenfünfter auch in gewisser Weise jammern auf hohem Niveau.
Ja, und man muss Köln lassen, dass sie eben Modest auch in diese Abschlusssituationen bringen. Also das ist ja auch keiner, der dann irgendwie mal gegen 4 geht und mit einer Einzelaktion trifft, sondern halt einfach abschließt, was gut vorbereitet wird. Osako 2 Tore, Risse 2 Tore, Bittencourt und Zoller 1. Also insgesamt 5 verschiedene Torschützen bei Köln. Dann haben wir auf dem 4. Platz Eintracht Frankfurt, auch über die haben wir schon gesprochen, 2-1 in Borussia Dortmund. Willst du noch was hinzufügen zu dem, was ich vorher gesagt habe?
Nee, du hast es, glaube ich, schon zusammen extrem gut zusammengefasst, indem du die Rolle von Nico Kovac gelobt hast. Ich finde es extrem bemerkenswert, die Rolle von Oczipka und Chandler. Das zahlt sich wirklich aus. Wenn man jetzt schon überlegt, dass sie jetzt schon 24 Punkte haben, wo sie jetzt im Vorjahr standen, ist eine extreme Wandlung durch ein paar wirkliche Anpassungen. Da sieht man eigentlich, glaube ich, nochmal, was so durch Taktik eigentlich auch möglich ist innerhalb der Bundesliga.
Dritter ist Hertha BSC. Punktgleich mit Eintracht Frankfurt. Das etwas bessere Torverhältnis, also 19 zu 11 im Vergleich zu 18 zu 10. Am Wochenende 2-1 gegen Mainz gewonnen.
Hertha ist einfach auch so ein richtig schöner Männerfußball, um den Begriff jetzt endlich auch nochmal zu bringen. Nee, trifft eigentlich das Gleiche zu wie vielleicht bei Frankfurt und Köln. Da sind aktuell Trainer am Werk, die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln. Das ist taktisch vielleicht nicht immer das allerüberragendste Niveau, was da zu sehen ist. Jetzt gerade bei Hertha auch mit dem 4-4-2, da wird man nicht viel Neues sehen. Aber es ist halt extrem gut umgesetzt und sie schaffen dadurch auch oder stellen auch Gegner vor Probleme. Und das ist halt dann auch der entscheidende Punkt. Und es reicht dann auch in vielen Bundesligaspielen, die dann halt irgendwie so zu gewinnen.
Ich finde ganz interessant, dass du jetzt auch die drei Mannschaften nochmal im Paket angesprochen hast mit Hertha BSC, Frankfurt und Köln, 3 bis 5. Weil ja, die Herangehensweise bei allen Trainern da wirklich gleich war. Erstmal die Defensive stabilisieren, erstmal solide, vielleicht auch mal 1-0 gewinnen, aber halt dann schon den nächsten Schritt auch zu gehen. Bei Hertha BSC war es ja auch in der Vorsaison schon so, dass dann die Passquote kontinuierlich nach oben gegangen ist, Ballbesitz ein bisschen mehr, dann nochmal gesehen hat, okay, da war auch mal eine Idee da, was man mit dem Ball anfangen kann. Bei Frankfurt habe ich das ja vorher angesprochen, bei Köln ist es vielleicht noch von der Spielweise noch ein bisschen anders, also da geht es dann oft mit Tempo über die Außen bei Ballgewinnen, aber halt auch jetzt nicht einfach nur ein weiter Schlag, sondern teilweise wirklich auch mal schön rauskombiniert oder auf Modest und abgelegt. Also wirklich ein gut durchstrukturierter Konter. Insofern, ja, sind halt die drei Mannschaften auch. Aktuell hast du halt einfach, wahrscheinlich geht das Mittelfeld wirklich bei Hertha BSC los aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Und die drei halt, Hertha BSC, Frankfurt und Köln, sind halt aktuell die, und gut, Hoffenheim müssen wir vielleicht auch noch mit dazu nehmen, die von den kleineren Mannschaften, ja, das ist halt einfach am konstantesten lösen und dann halt einfach auch, ja, solche Ergebnisse einfahren, wie jetzt Frankfurt am Wochenende 2-1 gegen Dortmund auch mal vielleicht einen größeren schlagen können. Auf dem zweiten Tabellenplatz Bayern München, 3 Punkte Rückstand auf RB Leipzig, die meisten Tore geschossen, die wenigsten Tore kassiert, zusammen mit dem ersten FC Köln, aber halt nicht mehr so dominant wie in den Vorjahren. 2-1 Sieg gegen Leverkusen am Wochenende, wir haben es besprochen, gibt, glaube ich, auch nichts mehr hinzuzufügen, oder?
Nee, es ist einfach eine Mannschaft, die sich vielleicht auch ein Stück weit im Umbruch befindet, sich irgendwie an den neuen Trainer anpassen muss, der neue Trainer irgendwie noch eine richtige Idee und ein Konzept entwickeln muss, was er mit der Mannschaft taktisch auch anstellen will. Und das macht sich eben auch in vielen Ergebnissen, aber auch in relativ durchschnittlichen Partien bemerkbar. Es gibt Glanzlichter, es gibt aber auch genauso gut Partien, die wirklich mehr oder weniger trostlos verlaufen und so wurstelt sie sich einigermaßen Richtung Winterpause.
Und Tabellenführer ist RB Leipzig. Der Aufsteiger, 9 Siege, 3 Unentschieden, keine Niederlage, 3 Punkte Vorsprung auf Bayern München, am Wochenende 4-1 beim SC Freiburg gewonnen.
Muss Hasenhüttl ein Riesenkompliment an der Stelle machen. Die Leipziger sind zum Anfang doch relativ schwer gestartet. Man hat dann schon gemerkt, dass es halt einfach eine Umstellung ist, dass sie teilweise Fehler im Defensivverbund haben, dass sie aber jetzt aktuell wirklich so eine Serie einfach hinlegen, in der sie auch viele Spieler dominieren. Und dann, das gehört natürlich irgendwo auch mit dazu, wie jetzt auch gegen Leverkusen zu sehen war in der Vorwoche, dann einfach auch mal das nötige Quäntchen Glück haben, dass sie halt einfach mal mit einem relativ stumpfen Schuss aus gefühlt 35 Metern einfach mal das Tor treffen und dann halt irgendwie noch so ein Spiel drehen können. Und das kommt halt irgendwie alles zusammen und dann reicht es halt aktuell mit 30 Punkten oben zu stehen, weil sie es einfach am konstantesten aktuell vielleicht von allen Bundesligisten abrufen können, ihre Leistungsfähigkeit. Und Hasenhüttl ist halt wirklich sehr, sehr gut schafft, auch Transfers wie Keita oder auch Timo Werner sehr, sehr gut zu integrieren.
Soweit der Blick auf die Tabelle von hinten nach vorne nach 12 Spieltagen. Und Christopher, wer ist denn dein Unsung Hero dieses 12. Spieltags?
Der Name ist ja gerade schon mal gefallen. Für mich Timo Werner. Wieder Treffer gegen Freiburg. Ich hatte vor kurzem, das war relativ interessant, so eine Statistik in der Hand, welcher Stürmer denn hätte die meisten Tore anhand von den Expected Goals schießen müssen oder beziehungsweise wie viele Tore er da erzielt hatte. Da war Timo Werner irgendwo zwischen 12 und 14. Erzielt hatte er 4. Das zeigte irgendwie, welche riesige Diskrepanz er in Stuttgart hatte. Und aktuell hat sich's ja mehr oder weniger ins Gegenteil gedreht. Er ist wirklich einer der treffsichersten Stürmer geworden in Leipzig. Zeigt vielleicht auch so ein Stück weit, dass es dann auch mal einfach kontinuierlich ein bisschen Vertrauen braucht, um auch Spiele zu entwickeln. Und Hasenhüttl gibt es ihm aktuell und er zahlt es dann auch mit den nötigen Treffern dann zurück.
Meiner ist Timothy Chandler, haben wir auch schon drüber gesprochen, also auch gegen Dortmund finde ich wieder ein richtig gutes Spiel, ist viel unterwegs, hat dann auch, ich glaube, hat somit die meisten Flanken geschlagen in dieser Saison, das ist jetzt vielleicht noch kein Qualitätskriterium, aber wie man halt beim 1-0 von Husti auch gesehen hat, diese Dinger kommen dann halt auch oft an und ja, halt einfach Druck über die rechte Seite und dann auch in den richtigen Momenten hinten, wenn es das Verteidigen dann betrifft. Dein Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags.
Da nehme ich mal den Treffer von Hakan Çalhanoğlu zum zwischenzeitlichen 1-1. Wie ich vorhin schon auch ausgeführt hatte, extrem gut herauskombiniert. Schöner Doppelpass mit Brandt, dann auch durch seine Schusstechnik einfach auch überragend, dann einfach sich den Mut gefasst, aus den etwas spitzen Winkel abzuschießen, hat Neuer keine Chance gelassen. Das sind so die Momente, die ich mir eigentlich viel öfter auch von Leverkusen wünschen würde.
Und dein Kopfschüttler des Spieltags?
Ist die gelb-rote Karte von Vea Dibisevic, der einfach wirklich saublöd in den Zweikampf geht. Ich weiß gar nicht mehr, gegen welchen Mainz das jetzt noch genau war, aber erst so halb Knie oben, die erste gelbe Karte schon durch solchen Umreißer extrem dämlich abgeholt und ja dann folgerichtig noch mit einem zweiten ungestümen Zweikampf sich den Platzverweis abgeholt und fehlt jetzt beim Auswärtsspiel dadurch gegen Wolfsburg.
Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de. Folgt ihm auf Twitter unter @ramc. Christopher, wir freuen uns auf viele Uli Hoeneß-Porträts in den nächsten Wochen. Ich habe gehört, ihr seid auch mal zum Weißwurst-Frühstück eingeladen am Tegernsee. Also da werdet ihr wahrscheinlich dann sicher danach aus dem Nähkästchen plaudern können. Danke dir.
Danke dir.
Ja, und nächste Woche dann wahrscheinlich wieder zu dritt mit Konstantin. Das war der Vorcheck. Alle Infos auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher könnt ihr den Vorcheck natürlich auch hören. www.facebook.de/der Vorcheck ist die Facebook-Seite und das Twitter-Handle @check_pot. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.